Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sour Vinegar and Other Flavors. Zurück nach einer kleinen Winterpause. Heute zu Gast Hendrik Becker. Hallo Hendrik, schön, dass du da bist.
Hallo Ingo.
Hi Hendrik.
Hendrik, es ist gute Tradition, dass sich unsere Gäste selbst vorstellen. Magst du ein paar Wörter zu dir sagen?
Gerne, das kann ich gerne machen. Also ich bin ein Unternehmer im Bereich der erneuerbaren Energien, unter anderem auch Gesellschafter bei der Planet Biogas Group, gemeinsam mit Herrn Meier zu Strohe und dem Roland Becker. Das ist ein Unternehmen, was sich mit dem Bau, mit der Planung, mit dem Service von Biogasanlagen beschäftigt. Wir haben in etwa 300 Mitarbeiter, sechs Anlagen über die ganze Welt verteilt und insbesondere Europa und Nordamerika. Und nebenbei sozusagen ehrenamtlich bin ich noch Vorsitzender vom Landesverband Erneuerbare Energie hier in Münsterland, aber auch bundesweit bei verschiedenen ehrenamtlichen Geschichten rund um die erneuerbaren Energien, zum Beispiel beim Bundesverband Erneuerbare Energie, engagiert. Ich bin auch ein Fredener, deswegen bin ich jetzt gerade auch mit dem Fahrrad da, wie sich das gehört.
Ausgezeichnet.
Bin 1973 hier in Frieden geboren, hatte auch mal eine Saueressigzeit. Ich war nämlich von 89 bis 92 hier in der Lehre als Industriemechaniker, habe anschließend mein Studium im Bereich Energie- und Umweltschutztechnik gemacht und bin jetzt seit 98 selbstständig.
Wie ist der Sprung gekommen vom Industriemechaniker dann zu den Umweltthemen? Immer schon sozusagen Interesse dran gehabt oder von Hause aus? Oder?
Ja, immer schon Interesse gehabt. Ich würde sagen, das Interesse nochmal kanalisiert hat vielleicht damals unser Lehrer im Fachabitur, Herr Kleingries, der diese Themen auch mit sehr viel Herz immer angegangen ist. Und dann durften wir sozusagen auch mal eine Windkraftanlage rechnen oder PV-Erträge rechnen. Und irgendwie ist man so ein bisschen dann daran gekommen. Und in Jülich, Aachen, war dann auch ein entsprechender Studiengang, wo ich gesagt habe, Mensch, da will ich mich mal vertiefen und mal schauen, was da auch für die Zukunft so ansteht.
Ja, und mit dem Blick darauf, was gerade alles in der Welt passiert, plus dass ja wahrscheinlich großes Interesse besteht an neuen Technologien in Bezug auf Versorgungssicherheit, kann man doch sagen, dass man euch vielleicht sogar die Bude einrennt mit Anfragen und dass da großes Interesse ist, mit euch zusammenzuarbeiten, oder wie siehst du das?
Ja, ein bisschen ist das auch so. Das ist allerdings auch sehr unterschiedlich. In Deutschland gibt es jetzt eigentlich erst seit 2014 wieder etwas Belebung am Markt. Das war bis 2012 eigentlich relativ boomend. Dann hat die Bundesregierung, ich sage jetzt mal, wie bei vielen anderen Erneuerbaren auch, sich entschieden, eher in die Lethargie zu verfallen und nur den nötigsten Ausbau zu forcieren. Und erst jetzt mit der neuen Krise sozusagen hat man sich zurückbesinnt und gesagt, Mensch, eigentlich ist da noch viel mehr Potenzial. Warum wecken wir das nicht? Und dementsprechend kommen natürlich diese Diskussionen auch bei uns an. Und während aber international eigentlich dass sich das Ganze kontinuierlicher entwickelt hat als in Deutschland.
Mhm. Weil auch andere Förderungen da sind oder weil in anderen Regionen der Welt Biogasanlagen noch interessanter sind, als es hier in Deutschland der Fall ist? Oder?
Ja, ich würde sagen, dass eigentlich der deutsche Ansatz, auch insbesondere viel nachwachsende Rohstoffe einzusetzen, eigentlich auch nur hier in Italien, in Österreich verfolgt wurde. Aber im Rest der Welt geht es immer um Abfallvergärung oder eben Reststoffvergärung. Zwischenfrüchte gehören auch dazu. Und letzten Endes ist es ja so, dass ein Landwirt oder ein Investor sich für eine Anlage entscheidet, wenn es am Schluss auch sich rechnet. Und wenn man dann die Rahmenbedingungen auf der einen Seite regulatorisch so schwierig macht und auf der anderen Seite bei der Förderung sehr verhalten ist, dann hat man natürlich nicht den entsprechenden Zubau.
Du sagst es das gerade, also Kundschaft, Biogasanlage verbinde ich natürlich auch aus der Region hier kommend eben klassisch nur mit Landwirtschaft.
Da kann ich mich anschließen.
Gibt es andere Bereiche, wo andere Biostoffe auch zu Biogas verarbeitet werden oder werden können?
Gute Frage.
Ja, auf jeden Fall. Also die Landwirtschaft ist sicherlich ein großer Teil unserer Kundschaft, aber wir haben auch sehr viele, zum Beispiel kommunale Entsorger. Wir haben Industriebetriebe, die sehr viel organisches Material haben. Das heißt Lebensmittelverarbeitung zum Beispiel oder auch aus dem Bereich der Fleischindustrie. Ja, überall da, wo Organik anfällt. Neuerdings gibt es auch Projekte im Papierbereich zum Beispiel, ganz interessant. Und ja, ich sage mal, eigentlich kann man aus sehr vielen Biogas gewinnen, aber muss das nur tun. Es ist natürlich viel einfacher, das auf die nächste Deponie zu fahren oder es vielleicht sogar, und das wäre eigentlich so der schlechteste Alternative, das in einer Müllverbrennungsanlage mit zu verarbeiten, weil diese biogenen Sachen in der Regel auch relativ nass sind. Das kostet dann viel zusätzliche Energie, statt dass wir Energie daraus gewinnen. Und von daher, ja, ich sage jetzt mal, Biogas ist eigentlich ja in vielen Bereichen unterwegs. Es geht ja nicht nur um die Vergärung, sondern was passiert anschließend? Es entsteht nochmal ein hochwertiger Dünger, der eingesetzt werden kann. Ich sage jetzt mal, man kann Biogas einsetzen, fast überall, wo man Erdgas einsetzen kann, also auch als Treibstoff beispielsweise. Und dementsprechend hat man relativ viele Anwendungsfälle, die man allerdings auch mit einer relativ breiten, ich sage jetzt mal, Herangehensweise dann auch heben kann. In Deutschland war das leider lange Zeit sehr konzentriert auf die Stromproduktion. Und ja, da gibt es natürlich den großen Vorteil, dass mit Biogas ein Player dazugekommen ist, der speicherbar ist, der sehr gut Sonne und Wind ergänzen kann oder auch alle anderen erneuerbaren Energien und auf die Art und Weise sozusagen der Schlüssel dazu ist, um eine möglichst hundertprozentige Versorgung mit alternativen Energien zu ermöglichen.
Wenn ich so die öffentliche Diskussion und was gerade alles passiert, Erdgas, wir alle sollen Erdgas sparen, es werden Flüssiggasterminals aufgebaut, um aus anderen Quellen Erdgas zu uns zu holen. Das Thema alternative Quellen, also Biogas, findet irgendwie in der Öffentlichkeit nicht statt, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Klar, hier bei uns im ländlichen Bereich kennt man diese sozusagen diese Quelle, aber irgendwie so richtig in den Medien ist es nicht oder höre ich einfach nur nicht richtig hin?
Also sagen wir mal, wir haben so ein bisschen die Problematik, dass Biogas nicht ganz so einfach ist. Also wenn man jemanden PV erklärt, braucht man nicht viel zu erklären. Die Sonne scheint aufs Panel und Strom kommt raus. Und beim Biogas ist es halt ungleich schwieriger. Und wir greifen in viele Bereiche sozusagen ein. Eine Biogasanlage ist eben nicht nur eine reine Energieerzeugungsanlage, sondern macht eben mehr. Und dementsprechend ja, tun sich manchmal auch die Medien schwer, solche Themen aufzugreifen, weil es ist einfach zu erklärungsbedürftig. Und ich hätte das vielleicht auch, weil ich jetzt aus dem ländlichen Bereich ja auch komme, gar nicht so für möglich gehalten. Aber wenn man sich mit Leuten aus der Stadt unterhält, dann ist der Strom, der kommt aus der Steckdose. Und ja. Wo der genau herkommt, wie der hergestellt wird, was da für Bedingungen notwendig sind, das ist gar nicht so bekannt. Also und dementsprechend, unsere Medien sind natürlich, ich sage jetzt mal, da schon bemüht. Es gab auch im letzten Jahr, gerade in Beziehung mit der Ukraine-Krise, schon auch viele Medienanfragen. Es gab auch viele Berichte. Aber relativ gesehen fahren wir da immer so ein bisschen unter dem Radar, weil wir eben nicht so sichtbar sind, vielleicht auch wie Wind oder Sonne.
Hendrik, könntest du eine Einschätzung abgeben, wie viel Energie durch Biogas schon, also wo konventionell durch Biogas ersetzt werden könnte? Hast du da eine Hausnummer für uns? Oder gibt es da schon Statistiken bzw. Werte, auf die man sich beziehen kann?
Der Anteil ist heute sozusagen nach der Windenergie produziert Biogas die zweitmeisten Kilowattstunden, um das vielleicht so mal einzuordnen. Wenn wir jetzt hergehen würden, um das gerade vielleicht jetzt auch aufgrund der aktuellen Diskussion mal auf die Importe aus Russland beziehen, dann hätten wir eigentlich jetzt ein relativ schnelles, nachhaltiges Potenzial, was in etwa so 42% der, sagen wir mal, zu Beginn des Krieges stattfindenden Erdgasimporte aus Russland angeht. Wenn wir das ergänzen mit Sonne und Wind, da geht es dann häufig, landläufig wird schnell von Wasserstoff gesprochen, aber es ist eigentlich viel sinnvoller und viel einfacher, wenn man Biogasanlagen mit Wind und Sonne kombiniert und dann sogenannte, ja, ich sage jetzt mal, synthetisches Methan erzeugt, dann hätten wir in etwa das Potenzial in Deutschland relativ schnell in etwa 80% der damaligen Erdgasimporte aus Russland zu ersetzen. Also das Potenzial ist nicht klein, es wird sehr häufig sehr klein geredet, sage ich jetzt mal, aber es ist auf jeden Fall noch relativ viel Potenzial da.
Beeindruckend, aber ich meine, das ist ja schon, ich verstanden, das Thema ist ein komplexes und vielleicht deswegen auch nicht so in den Medien, aber die Potenziale, die da sind, wie soll ich sagen, zwingen es ja nahezu, es aus dieser Hidden Champion-Geschichte rauszuholen, oder? Also ich meine, deswegen wahrscheinlich auch, keine Ahnung, deine Aktivitäten nicht nur als Unternehmen, sondern in den anderen notwendigen Gremien sozusagen, um es publik zu machen oder um dafür zu groß zu machen, zu kämpfen.
Ja, also mir liegt natürlich grundsätzlich, wie uns allen, wahrscheinlich der Planet am Herzen und wir müssen unbedingt umsteuern, egal welche Gradziele ich sag jetzt mal immer wieder formuliert werden. Viel wichtiger ist ja, dass wir möglichst schnell auch unseren CO2-Footprint reduzieren. Wir haben in den westlichen Ländern einen viel, viel zu hohen CO2-Footprint. Wenn uns die Welt auf diesem Weg folgt, dann sehe ich auch, ja, schwarz für die Welt. Deswegen, da muss was passieren. Der Klimawandel, da müssen wir gegen arbeiten. Und das, was halt, ich sage jetzt mal, in unserem Luxusdenken vielleicht auch in Europa häufig so passiert, ist, dass wir sagen, ja, wir machen ein bisschen Wind, wir machen ein bisschen Sonne, was absolut richtig ist und absolut gut ist. Aber eigentlich ist das neue Energiesystem ein Konzert, eine Zusammenstellung von verschiedenen Spielern, die gibt erst die richtige Melodie. Und so kann eben können die verschiedenen erneuerbaren Energien gemeinsam auch wirklich die neue Energieerzeugung übernehmen. Das braucht Zeit, das braucht Genehmigungen, das braucht ja Investitionen letzten Endes. Aber eigentlich, rein technisch gesehen, liegt alles dafür vor.
Ja, in Sachen Bürokratie sind wir in Deutschland mit auf Level 1, würde ich schon beinahe sagen. Wie sieht es in den Genehmigungen aus? Kunden, die wirklich da investieren möchten und sich da was anschaffen möchten, haben die immer noch so einen riesigen bürokratische Hürden zu überwinden in Bezug auf Genehmigungsverfahren und Formulare, die sie ausfüllen müssen? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, das kann man schon so sagen. Also ich meine, ganz am Anfang, als wir mal angefangen sind mit Biogas, war es noch so unbekannt, dass es kaum Regeln gab überhaupt, die wir einzuhalten hatten. Und dann gab es, muss ich sagen, in Deutschland auch eine relativ falsche Diskussion. Also es wurde Biogas sehr stark mit der Maisvergärung in Zusammenhang gebracht sozusagen. Und dann gab es ja relativ viele Regeln, die sich ausgedacht wurden, um irgendwie alles zu verhindern. Und bis heute kämpfen wir mit diesen Dingen. Da werden Sachen eingefordert. Das gilt übrigens auch für andere erneuerbare Energieträger. Also jeder, der sich vielleicht zu Hause mal eine Wärmepumpe hingestellt hat, gerade wenn es zum Beispiel auch eine Erdwärmepumpe ist, der weiß, dafür muss er einen Antrag stellen, dafür muss er natürlich auch Regeln einhalten, aber er muss auf eine Genehmigung warten. Wenn man einen Ölkessel macht sozusagen, dann muss man bewährte technische Regeln einhalten, aber braucht das nicht unbedingt extra genehmigen. Das heißt also, da ist auch in der Gesellschaft noch nicht so wirklich die Umschaltung, die hat noch nicht wirklich stattgefunden, dass man wirklich, ich sage jetzt mal, Erneuerbare first und wie machen wir es erstmal den Erneuerbaren einfach, den Guten einfach und wie bremsen wir vielleicht eher die Schlechten aus sozusagen. Da ist noch viel Potenzial nach oben. Das gilt auch für Biogas, aber ich würde sagen, angesichts gerade auch der Schwierigkeiten im Bereich von Windenergie ist sicherlich bei Biogas die Genehmigungsseite nur ein Teil der Medaille. Schwieriger wird es nachher im Betrieb der Anlagen. Da sind schon einige Betriebe und auch einige Landwirte, die sagen, also puh, da ist so viel, was auf mich zukommt. naja, ist doch einfacher, ich mache es nicht sozusagen. Jeder natürlich hat Angst vor Komplexität oder vor, sagen wir mal, zu vielen Aufgaben. Und ja, wenn es dann einfacher ist, kein Biogas zu machen, und dann wird das erstmal auch nicht gemacht. Also von daher auch nachvollziehbar.
Jetzt hast du gesagt, ihr seid auch stark in Nordamerika als Beispiel. Wie sieht da das aus? Ist das ähnlich, ein ähnliches komplexes System? Wird das ähnlich gesehen auch wie hier bei uns in Deutschland, in Europa? Oder sozusagen, was ist der Treiber vom Biogas auch in den Staaten oder in Nordamerika?
Ja, wir sind seit 2006 in Nordamerika auf dem Markt. Insbesondere in Kanada gestartet. Und da war ja der erste Treiber erstmal die große Fläche des Landes und die entsprechend schlechte Energieinfrastruktur, aber auch die schlechte Entsorgungsstruktur. Und da bietet Biogas natürlich einen hervorragenden Match, weil wir können letzten Endes dann vor Ort mit organischen Reststoffen umgehen und gleichzeitig lokal auch wieder Dünger anbieten und was zur Energieproduktion beitragen. Dann ist so der zweite Teil, das sind die Anlagen, die jetzt heute gerade gebaut werden. Wir haben uns ja in Deutschland, und ich muss auch sagen, an dieser Stelle sage ich das auch gerne nochmal sehr laut, also die deutsche Landwirtschaft ist eine relativ nachhaltige weltweit gesehen. Also wenn man die Augen öffnet, das kann man
auch... Okay, schön zu hören, ja.
Google mal öffnen und geht mal nach Nordamerika, nach Brasilien, nach Argentinien, wo ja so das angeblich so tolle Fleisch herkommt, dann sieht man eigentlich sehr große Feedlots, also das sind Ställe mit einem Abmaß von Kilometer mal Kilometer, da wird jegliches Futter herangefahren sozusagen per LKW. Das hat nichts mit bäuerlicher Landwirtschaft zu tun und auch wenig mit Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite entsteht natürlich dann an einem Punkt sehr, sehr viel organische Reststoffe, Wirtschaftsdünger, Gülle, Mist, würden wir hier auf dem Land sagen, die dann in der Biogasanlage prima verwertet werden können. Und dadurch, dass die Amerikaner mittlerweile auch, da war sicherlich Kalifornien Vorreiter für CO2-Zertifikate, ist das ein ganz, ganz wichtiger Treiber, der eben dann die Farmer dazu bringt, letzten Endes auch auf Biogas zu setzen.
Ja, klingt spannend. Also nicht, also für euch nicht nur in Europa tätig zu sein, sondern auch in Nordamerika, Amerika was zu machen. Da kommt auch so eine Frage auf, wenn wir jetzt weiter nach Osten gucken, wenn ich jetzt in so ein Flächenland wie Australien gehe, wie sieht's da aus? Was kann man da tun? Wäre das was für euch, um tätig zu werden?
Ja, bis Australien haben wir noch keine Anlage stehen, aber es stehen einige Anlagen schon in China, wir haben schon in Thailand was gemacht, einiges steht in Japan. Also ich sage jetzt mal, der afrikanische Kontinent ist noch nicht so mit Biogas beseelt. Da gibt es zwar Millionen kleinster Biogasanlagen, genau wie in China oder Indien, die so Küchenabfälle etc. vergären. Das ist aber jetzt nicht unbedingt so dieses, ich sage jetzt mal, technische Biogas, so wie wir das kennen. Was auch über die Welt sehr unterschiedlich ist, sind die unterschiedlichen Anwendungen. Wie gesagt, in Deutschland wird es sehr häufig in Bezug auf Stromproduktion gesehen, Strom und Wärme, was auch sehr interessant ist, weil beispielsweise Krankenhäuser oder Liegenschaften, Firmen, ich denke an Prozesswärme zum Beispiel, aber auch einfache Häuser mit der Abwärme aus der Biogasanlage versorgt werden. Und gleichzeitig wird Strom erzeugt. Man kann sowohl das Biogas speichern, man kann die Wärme speichern. Und auf die Art und Weise kann man eben prima, ich sage jetzt mal, in einem Stromsystem mit viel mit viel Wind und Sonne, kann man letzten Endes dann auch gut ergänzen. Aber man hat auch die Möglichkeit, mit Biogas beispielsweise Treibstoff zu erzeugen. Das wissen auch viele nicht. Ich bin selber zwar begeisterter E-Autofahrer, aber mit dem richtigen Stoffmix beim Biogas fährt das Biogasauto, das heißt also ein Erdgasauto, was dann eben nicht mit Erdgas, sondern mit Biogas betrieben wird, weil, wie gesagt, stofflich können wir das auf das gleiche Level bringen, fährt sogar noch umweltfreundlicher. Also der CO2-Footprint ist sogar noch niedriger als beim E-Fahrzeug. Und leider, muss ich sagen, gibt es da ja aktuell auch Entscheidungen, beispielsweise was den Verbrennungsmotor angeht. Das halte ich irgendwie nicht für richtig. Ich fände es jetzt viel besser gefunden, wenn man gesagt hätte, wir wollen die Emissionen soweit es geht runterbringen und dann lass doch die Techniker mal gucken und überlegen, wie wir die Innovationen leisten können, dass wir die so weit es geht und so gut es geht runterbekommen. Und dementsprechend, ich sage jetzt mal, Biogas ist halt relativ flexibel. Ein weiterer Punkt ist so ein bisschen Biodiversität. Auch da können wir gut ergänzen. Wir müssen nicht unbedingt mit einer Monokulturpflanze arbeiten, wie das zum Beispiel in der industriellen Landwirtschaft in der Regel so ist, sondern wir können ein Gemenge an Pflanzen einsetzen. Also wir können sozusagen dann auch Blühmischungen, die gerade für Bienen interessant sind, oder auch mehrjährige Pflanzen anbauen, die dann anschließend in die Biogasanlage gehen und dort vergoren werden. Also man kann mehr Funktionen mit Biogas machen als sicherlich mit dem einfachen Solarpanel. Aber es hat letzten Endes dann auch zur Folge, dass man sich auch mehr Gedanken manchmal machen muss als beim einfachen Solarpanel. Und ich sage natürlich, das einfache Solarpanel ist immer noch viel, viel besser als die großen Braunkohletagebaue, die wir im Rheinland haben oder im Osten von Deutschland haben, und den damit verbundenen CO2-Emissionen.
Vielleicht nochmal zurückkommend auf Deutschland. Gäbe es von deiner Seite aus, Hendrik, irgendwas, was du dir wünschen würdest von der Bundesregierung oder insgesamt von den Kommunen, damit diese ganze Geschichte noch mehr publik wird oder dass es einfacher wird, um irgendwelche Hürden, die aktuell bestehen, aus dem Weg zu räumen? Also was wünschst du dir, was wird einfach die ganze Situation ja weiterhelfen, um das mehr in den Markt zu bringen?
Ja, ich glaube, es gibt ein schönes Beispiel gerade. Es wird in Deutschland gerade von der LNG-Geschwindigkeit gesprochen, weil ja die Anlandungsterminals oben im Norden in kürzester Zeit für solche Infrastrukturprojekte entwickelt wurden und durchgesetzt wurden. Und also binnen weniger Monate wurden die Voraussetzungen geschaffen, fossiles LNG in Deutschland anzulanden. Und gleichzeitig wurde über Jahre verpennt, sozusagen die erneuerbaren Energien stark genug auszubauen. Und man könnte sicherlich bei allen Erneuerbaren viele Potenziale heben und die viel schneller ausbauen. Aber dafür braucht es dann einfach auch manchmal ja ein wenig mehr, Engagement und auch Durchsetzungsvermögen letzten Endes für solche Projekte und nicht immer dieses Zadern und Hadern, was der Deutsche gerne macht, sei jetzt mal, da wird vieles rauf und runter diskutiert, was am Ende dann dazu führt, dass die Zeiten so lang sind und wir mit dem eigentlichen Umbau unseres Energiesystems in Richtung CO2-Neutralität nicht wirklich vorankommen.
Ja, ich glaube, Geschwindigkeit ist da wirklich ein Thema. Ich habe eine Frage auch. Du sagst es, ihr mit eurem Unternehmen 300 plus Mitarbeiter, wie ihr seid sicherlich nicht, glaube ich, ich hoffe nicht der einzige Anbieter auf dem Markt. Wie ist das so eine Struktur? Sind das eher, 300 plus Mitarbeiter ist auch eine Größe, aber mittelständische Unternehmen, seht ihr die großen Energieversorger auf diesen Markt draufhüpfen oder ist das nicht ein Thema, wo sich die üblichen Verdächtigen von fernhalten?
In der ganzen Branche arbeiten in etwa 50.000 Leute. Allerdings vom Dienstleister bis zum Betreiber der Anlage selber, also alle zusammengenommen in dem Sinne. Die Biogasfirmen in Deutschland, das sind schon relativ viele Mittelständler. Wir gehören zu einer der größten im Markt. Es gibt kaum andere, die noch viel größer sind. Aber wir sind natürlich Anlagenbauer. Das heißt, eigentlich sind wir Logistiker, weil die Anlagen werden ja vor Ort gebaut. Wir sind ein großes Ingenieurbüro. Wir haben viele Ingenieure, viele Fachleute, die das Ganze vorbereiten, die das bis ins Detail ingenieren und planen. Und dann haben wir natürlich auch unsere Monteure, die das vor Ort aufbauen. Aber man braucht eine dezentrale Struktur und man braucht auch viel Hilfe. Also es ist ein bisschen was anderes wie, ich sage jetzt mal, ein klassischer Industriebetrieb, der vor Ort fertigt und sein Produkt dann, ich sage mal, mit dem LKW rausschickt. Wir fertigen relativ viel auch auf der Baustelle und wir fertigen auch mit sehr vielen Partnern zusammen und konzentrieren uns dann auf das, was wirklich das eigentliche Know-how, das eigentliche Kern sozusagen der Technologie letzten Endes ist. Und da sind wir dann häufig eher der Anweiser oder der Generalunternehmer, der dann alle Fäden zusammenführt und dafür sorgt, dass die Anlage am Ende auch tatsächlich funktioniert.
Mhm. Ja, das klingt noch, wie soll ich sagen, komplex. Das ganze Thema Biogas und wie man da hinkommt, wenn man denn sozusagen einsteigen möchte. Ich finde es aber, wie soll ich sagen, nicht nur spannend, sondern auch einer der Wege, glaube ich, den wir gehen müssen, ne, in die Zukunft, um unsere sichere Energieversorgung zu haben, aber wie du sagst, unseren CO2-Fußabdruck gewaltig reduzieren zu können und zu müssen. Ja, danke für deine Ausführungen hier. Ist schon ein Thema, glaube ich, was dir wirklich sehr unter den Nageln brennt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass das Potenzial der Erneuerbaren eigentlich noch viel stärker genutzt werden könnte an allen Stellen. Man kann auch sinnvoll kombinieren. Wir haben beispielsweise jetzt bei unserem Neubau unseres Betriebsstandortes Geothermie, die Solarbatteriespeicher, die Geothermie auch für die Kühlung der Gebäude sozusagen im Sommer, auch kombiniert mit einem kleinen Biogas-Blockheizkraftwerk, was eben nur dann ergänzt, wenn der Ladepark zum Beispiel gerade relativ viel abfordert oder wenn im Winter die Spitzenlast bei der Wärme benötigt wird. Und da muss man natürlich ein bisschen Grips reinstecken. Das wird dann schnell unter dem Begriff Sektorenkopplung zusammengefasst. Aber das ist der eigentliche Schlüssel. Und ich glaube, dass in der Vergangenheit viele Industriebetriebe vielleicht ein bisschen, in einer komfortablen Situation waren, zu sagen, okay, das Gas ist billig, wo es herkommt, interessiert mich erstmal im Zweifel nicht, sondern ich konzentriere mich mal auf meine Produkte. Und das ändert sich gerade. Und ich merke auch draußen, dass immer mehr Unternehmer bei den Landwirten anfragen und sagen, hey, kannst du mir nicht mal Biogas liefern? Und was mache ich eigentlich, wenn der Erdgasstrom aus Russland mal ganz ausbleibt oder wir auch auf der Welt LNG sehr teuer einkaufen müssen? Und da wäre natürlich so eine dezentral aufgebaute Energieversorgungsstruktur im eigenen Land zu einem gewissen Prozentsatz einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Stabilitätsfaktor. Und wenn der dann noch CO2-neutral ist, ich glaube, dann wird es einem richtigen Wettbewerbsvorteil.
Ja, dann haben wir alle gewonnen.
Ja, das kannst du sagen, du.
Ja. Ja, spannend. Und ich glaube, das geht, dass ihr, glaube ich, da auf das richtige Pferd gesetzt hat. Und dann wahrscheinlich, so wie du sagst, in eurem Neubau das mit anderen Technologien kombiniert, vorbildlich. Ich glaube, das könnten sich andere, wie soll ich sagen, Denkanstöße dran sozusagen
ein Beispiel verwenden. Dran nehmen, doch.
Ich danke dir.
Ja, danke schön, Henrik.
An der Stelle auch nochmal eine Ergänzung. Wir sind beispielsweise gerade auch hier mit Fredener Landwirten, da treffe ich mich heute Abend auch noch dabei, zu schauen, wie können wir uns denn besser vernetzen, im wahrsten Sinne des Wortes, um dann vielleicht auch noch nicht nur in Richtung Stromsektor, sondern auch in den anderen Sektoren direkte Belieferungen machen zu können. Und wir sind da angesprochen worden von verschiedenen Betrieben hier aus der Region, die gerne ihre Energieversorgung auf mehrere Schultern setzen wollen, um einfach nicht in solche Abhängigkeiten zu gelangen. Und ich glaube, da sind noch ganz viele Denkmodelle, ganz viele Sachen, die wir eigentlich noch voranbringen können, die erstmal auch Potenziale letzten Endes wecken können und die auch, wie ich das gerade schon angesprochen habe, eigentlich das große Gesamtbild erstmal verfeinern. Und dann klingt die Melodie auch gut sozusagen, wenn wir eben nicht nur LNG aus dem Ausland importieren, sondern wenn wir anfangen, wirklich konsequent in Richtung Erneuerbare zu denken, in Richtung Alternativen zu denken. Es muss nicht unbedingt der Wasserstoff sein, das ist also auch eine Lösung für bestimmte Nischen, aber Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende, wie er immer so genannt wird, relativ teuer, und da kann man sich schon die Frage stellen, warum wir andere Alternativen, Wind, Sonne, Biogas, Geothermie, warum wir die nicht viel schneller und konsequenter ausbauen, sondern irgendwie auf den Heizbringer Wasserstoff warten. Also das wäre auch nochmal so ein Appell an die Hörer, sich da auch mal Gedanken drum zu machen über ihre eigene Energieversorgung. Vielleicht ist ja der nächste fahrbare Untersatz, am besten muskelgetrieben, ein Fahrrad natürlich. Vielleicht ist es auch energiegetrieben, ein E-Bike, was auch viele Strecken für die Leute abnehmen kann, die man vielleicht mit dem Fahrrad nicht so gerne fährt. Wenn es dann ein Auto wird, dann könnte man auch mit verschiedenen nachhaltigen Kraftstoffen fahren. Man kann eben mit Biogas fahren, wie ich das schon erwähnt habe. Aber man kann natürlich auch mit Strom fahren. Wenn man das dann mit einer eigenen Solaranlage noch kombiniert, umso besser. Und das sind alles so Beispiele. Jeder von uns entscheidet sich für irgendein neues Teil, investiert in einen Fernseher oder in eine Waschmaschine. Warum sollte er nicht mal nachfragen, wie viel Strom brauche ich denn da, statt über 4K und 8K zu diskutieren? Das sind alles so Dinge, das fängt im Kleinen an und kann dann aber im Großen einen wirklich sehr, sehr wichtigen Effekt haben.
Ja, gute Denkanstöße. Und ich glaube, da hast du recht, dass wir alle uns bei allem, was wir tun, uns hinterfragen müssen. Und du natürlich
sagst, was wir konsumieren und was wir kaufen, ja.
Eben. Hat das gleiche Thema gerade zu Hause. Wir mussten eine neue Waschmaschine kaufen und das war in der Tat auch Thema. Dann wie Energieverbrauch und ich glaube, das sollten wir uns alle tagtäglich hinterfragen.
Ja, korrekt.
Du, ich danke dir. Wirklich, ich glaube.
Großes Danke, Hendrik, ja.
Du kannst stundenlang über das Thema sprechen.
Wie, glaube ich auch.
An dieser Stelle aber erstmal danke, dass du da warst. Danke, dass du deine Sicht der Dinge und wichtige Sicht der Dinge und ich denke in vielen Fällen richtige Sicht der Dinge mit uns teilst.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich die Kurve kriegen soll. Ich tue es trotzdem. Bleiben wir beim Energieverbrauch, den man braucht, um auch zu kochen. Und beim Kochen bin ich in der Kantine.
Wie jedes Mal fragen wir natürlich gerne nach, ob es lustige Geschichten aus der Kantine gibt von dir, Hendrik. Ich weiß nicht, ob ihr eine Betriebskantine habt, aber für uns zählen dann auch immer gerne Geschäftsessen oder Dinge, die beim Essen diskutiert, passiert sind, lustige Anekdoten. Die hören wir uns natürlich immer gerne an, weil wir selber gerade in der Kantine sitzen. Ich weiß nicht, ob es da von deiner Seite was gibt.
Ja, also es gibt eine sehr schöne Planet Lounge, muss ich sagen. Da gibt es auch leckeres Essen bei Planet in Gescher, aber auch an den anderen Standorten. Nein, aber was habe ich mir überlegt? Also Kantine ist natürlich immer ein weiter Begriff. Ich habe eigentlich eine ganz lustige Begebenheit und da muss ich dran denken, wenn ich hierbei gerade bei Saueressig bin, als wir damals unsere Lehre abgeschlossen haben, ist es ja so, dann bekommt man nochmal vom Unternehmen auch die Urkunden überreicht, ein hochoffizieller Termin mit Foto, mit allem Schnick und Schnack, wie man so schön sagt, auch mit Empfang der Geschäftsführung. Und der damals noch sehr junge Hendrik war natürlich auch dabei, hat auch erfolgreich seine Ausbildung beendet und war mit dem Fahrrad angereist. Und zu der Zeit trug man nicht so enge Hosen, sondern die hatten noch ein bisschen Schlach. Und okay. Ich hatte ein Bike, was sozusagen auch eine Kette hatte, die dann eine Hosenspange verlangte, damit man sozusagen die Hose nicht in der Kette hatte. Und es war ein schöner Termin. Und als wir nachher dann die gemeinschaftlichen Fotos angesehen haben, ist dann allen erstmal aufgefallen, dass ich bei diesem hochoffiziellen Termin die ganze Zeit die Hosenspange noch an meinem Fahrradbein hatte. Und so war dann sozusagen in der Kantine die kleine Ehrung mit dem Andenkenfoto, bleibt mir bis heute in Erinnerung. Und natürlich auch Saueressig. Und damals noch Karl Saueressig hat wirklich gute Worte für uns gefunden, hat uns fürs weitere Leben damals motiviert. Und im Nachhinein lacht man natürlich, wenn man dieses Foto sieht und denkt, ja, was war das damals mit der Hosenspange in der Kantine? Auf jeden
Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Foto noch in irgendeinem Archiv hier gibt.
Wir sollten forschen gehen, Ingo.
Ja, leider. Deswegen eigentlich hätte ich es gar nicht erzählen dürfen.
Ja, wir schauen mal, ob wir es noch rausgraben und nein. Du, danke, dass du da warst. Wir werden, ich hoffe, das ist für dich okay, deine Kontaktdaten auch einfach sozusagen zum Podcast verlinken. Wer also weiter Informationen hat, wer mit dir sprechen möchte, dass man dich erreichen kann.
Kann Kontakt aufnehmen.
Gerne.
Und ja, dann bleibt mir nur wirklich danke zu sagen. Danke, dass du da warst.
Ja, danke von mir auch.
Beeindruckend auch den Weg, den ihr gegangen seid. Und bleibt mir nur euch auch weiterhin viel, viel, viel Erfolg zu wünschen. Dankeschön.
Super interessant. Danke, Hendrik.
Der Dank ist ganz bei mir. Danke.
Okay, also dann. Ciao.